Eine Anmerkung unsererseits noch zum Nachfolgenden. Natürlich sind wir hier beim Trotzfunk nicht unparteiisch. Und wir versuchen auch gar nicht erst so zu tun, als seien wir es. Insofern ist das Nachfolgende eher als Kommentar zu verstehen, den wir freilich mit reichlich Informationen zu spicken versuchen. Wir Trotzfunkistinnen fühlen uns dem Gedanken der Emanzipation aller Menschen verpflichtet. Dies halten wir innerhalb des Kapitalismus für schlechterdings unmöglich. Voraussetzung für die Emanzipation aller Menschen, so meinen wir, ist die radikale Demokratisierung des wirtschaftlichen Lebens der Gesellschaft. Demokratisierung, nicht Bürokratisierung. Diese hat wiederum die Vergesellschaftung der zentralen Produktionsmittel einer Gesellschaft zur Voraussetzung. Mit der letzten informationstechnologischen Revolution, so scheint es uns, sind die materiellen Grundlagen zur Realisierung solcher Utopie von historisch neuer Qualität. Keine der im Bundestag sitzenden Parteien repräsentiert eine solche Perspektive. Vielleicht auch nicht so verwunderlich, erstens sind wir hier in Deutschland und das tut sich historisch schwer mit sozialen Revolutionen und zweitens ist eine soziale Revolution kurzfristig nicht in Sicht. In Sicht ist dafür etwas ganz anderes, nämlich der Frontalangriff auf verbliebene Sozialstaatlichkeit nach dem 27. September. Angesichts der immer noch zu konstatierenden Schwäche des antineoliberalen Lagers ist es unserer Meinung nach sehr wohl von großer Bedeutung, dieses im Parlament zu stärken. Gleichwohl gilt, wer sich auf eine Partei verlässt, ist selber schuld. Fragen Sie mal die Berliner. Ohne außerparlamentarischen Widerstand, nicht zuletzt in den Betrieben, wird gar nichts gehen. Beginnen wir nun mit dem Programm der Linkeren unserer beiden im Bundestag vertretenen sozialdemokratischen Parteien. Ihre Ausrichtung, zumindest von ihrem Anspruch her, sucht die Partei Die Linke gleich zu Anfang ihres Programms mit einem Zitat des Nobelpreisträgers und ehemaligen Chefökonomen der Weltbank, Josef Stiglitz, deutlich zu machen. Das Zitat lautet:
Der neoliberale Marktfundamentalismus war immer eine politische Doktrin, die gewissen Interessen diente. Sie wurde nie von ökonomischer Theorie gestützt, ebenso wenig wie von historischen Erfahrungen.
Die Partei Die Linke versteht sich also als klar antineoliberale Partei. Doch, wie sagte schon unser lieber Herr Jesu,
nicht an ihren Worten, an ihren Taten sollt ihr sie messen.
Ja, und die können mitunter derbe voneinander abweichen, wie die Genossen und Genossinnen der Linkspartei in ihrer Regierungsverantwortung in Berlin seit Jahren schon eindrucksvoll beweisen und sie sich dort denn auch bei den letzten Landtagswahlen eben mal wieder wählerstimmenmäßig glatt halbiert haben. Deswegen darf folgender Satz aus Seite 4 des Wahlprogramms der Linken getrost ein sehr müdes Lächeln hervorrufen.
Je stärker die Linke, desto sozialer unser Land.
Mit Die Linke ist hier natürlich die Partei Die Linke gemeint, sonst würde sogar ein Schuh daraus.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zwischendurch als Auflockerung eine kleine Rätselfrage. Aus welchem Programm stammt der folgende Satz? Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden. Dieser Satz, die Geschichtskundigen unter uns wissen es, stammt aus dem CDU-Programm von Ahlen aus dem Jahr von 1947. Es war das erste Programm der CDU nach der Katastrophe von Krieg, Shoah und Faschismus und wird im Programm der Linkspartei zitiert. Was aber fordert denn die Linkspartei im gegenwärtigen Wirtschaftskrisendesaster?
Nach der Feststellung:
Die entscheidende Frage ist längst nicht mehr, ob die öffentliche Hand sich wirtschaftlich engagiert, sondern in wessen Interesse, mit welchen Zielen und auf wessen Kosten dies geschieht.
Kritisiert werden in diesem Zusammenhang die hunderte Milliarden Euro an Steuermitteln, die maroden Banken zur Verfügung gestellt würden, ohne jegliche Gegenleistung. Grundsätzlich müsse vielmehr gelten, staatliche Hilfen nur im Tausch gegen entsprechende Eigentumsanteile und Entscheidungsrechte der öffentlichen Hand und der Belegschaften zu gewähren. Zudem müsse die Nennung der Großgläubiger obligatorisch sein. Fordert die Partei Die Linke so einiges, was es durchaus in sich hat, zumindest für deutsche Verhältnisse. Auf alle Privatvermögen von mehr als 1 Million Euro will die Partei Die Linke eine jährliche Millionärsteuer von 5% erheben. Und da käme angesichts von 800.000 Millionärinnen und Millionären in diesem Land richtig was zusammen. Nach Angaben des Instituts für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung, ISW, das stolze Sümmchen von 125 Milliarden Euro das Jahr. Der Spitzensteuersatz soll wieder auf 53% angehoben werden und Kapitalerträge wie Zinsen und Dividenden zum persönlichen Steuersatz versteuert werden, statt mit einer Pauschalsteuer von 25%. Weiter will die Partei Die Linke die Senkung der Körperschaftssteuer, also der Unternehmensgewinnsteuer, von 25% auf 15% zurücknehmen und die Bemessungsgrundlage, auf welcher diese Steuern für die Unternehmen erhoben werden, verbreitern. Ziel dieser vorgeschlagenen Steuerpolitik ist es, die massive Umverteilung der Steuerlast von unten nach oben zurückzunehmen. Erinnert sei hier nur an die Steuerreform in 2000 unter der SPD-Grünen-Bundesregierung, wo der Einkommensteuerspitzensatz von 53 auf 42% abgesenkt wurde und zudem die Körperschaftssteuer so gestaltet wurde, dass sie nach Angaben des Bundesfinanzministeriums den Unternehmenssektor um 11 Milliarden Euro jährlich entlastete. Und in 2008 gab es unter der jetzigen Koalition dann noch einmal eine Unternehmenssteuerreform mit dem Effekt eines staatlichen Einnahmeverlustes von 5 Milliarden Euro jährlich. Dafür aber umgekehrt eine Erhöhung der Mehrwertsteuer von 16 auf 19%. Nach Angaben des ISW setzt sich das Steueraufkommen mittlerweile wie folgt zusammen. 31,1% aus der Lohnsteuer, 41,6% aus den Umsatz- und Verbrauchssteuern, aber nur noch 20,9% aus den Gewinnsteuern. Um es noch einmal zu verdeutlichen, insbesondere weil CDU, CSU und FDP diese Steuerpolitik ja sogar noch weiter forcieren wollen, wenn die Mehrheit der Wählerinnenschaft ihnen dazu die Gelegenheit gibt, das Steueraufkommen des Staates wird gegenwärtig zu fast 3/4 durch Massensteuern realisiert und nur noch zu etwa 1/5 aus Steuern aus Gewinnen. Um noch einmal daran zu erinnern, denn wir werden den gleichen Argumenten für eine solche Politik auch weiter immer wieder begegnen. Begründet wurde die erwähnte Steuerreform unter der SPD-Grünen-Regierung von 2000 damit, diese würde Wachstum und Beschäftigung stimulieren. Was folgte, ist bekannt. Weitere lange wirtschaftliche Stagnationsjahre bis 2005, abgelöst von einem atypisch kurzen Aufschwung in 2006 und 2007 und dann dem jetzigen Desaster.
Mit ihrer Steuerpolitik will die Partei Die Linke die bisherige Umverteilungspolitik von unten nach oben umkehren und die Einnahmebasis des Staates verbreitern. Was soll nun der Leviathan tun? Von 2009 an will Die Linke ein öffentliches Investitionsprogramm von jährlich 100 Milliarden Euro investiert in Bildung, Klimaschutz, Verkehr, Gesundheit und Energiewende. Aus diesen 100 Milliarden Euro soll im Rahmen eines nationalen Bildungspaketes von Bund und Ländern jährlich rund 18 Milliarden Euro mehr in Bildung investiert werden. Zudem soll ein Zukunftsfonds von 100 Milliarden Euro, über welchen Zeitraum ist dem Programm nicht angegeben, aufgelegt werden, der Unternehmen zur Verfügung gestellt werden soll, die sich in Produktion und Verfahren sozial und ökologisch weiterentwickeln wollen.
Von dem jährlichen Investitionsprogramm und dem Zukunftsfonds verspricht sich die Partei Die Linke 2 Millionen zusätzlicher nach Tarif bezahlter Arbeitsplätze. Auf welcher Wochenstundenbasis gibt das Programm an dieser Stelle nicht an. 1 Million dieser zusätzlichen nach Tarif bezahlten 2 Millionen zusätzlicher Arbeitsplätze sollen in öffentlichen Dienstleistungen entstehen. Also in Bereichen wie Kinderbetreuung, Bildung, Gesundheit, Sozialwesen, Sport und Kultur. In diesem Kontext spricht sich die Partei Die Linke auch gegen die Privatisierung von öffentlichem Eigentum aus und will sie in, Zitat, wichtigen Fällen, Zitat Ende, rückgängig machen. Als wichtige Fälle genannt werden Krankenhäuser und Energiekonzerne. Auch die Banken seien zu vergesellschaften, denn, Zitat,
es ist das Gebot der Stunde, die Banken zu vergesellschaften, damit sie sich wieder berechenbar auf ihre Hauptaufgaben konzentrieren, die Wirtschaft und die Bürgerinnen und Bürger mit Krediten zu versorgen und unterschiedliche Formen von risikoloser Ersparnisbildung anzubieten.
Solange Hartz IV nicht abgeschafft sei, fordert die Partei Die Linke die Aufstockung des Regelsatzes auf 500 Euro monatlich für die nächste Wahlperiode. Weiter fordert Die Linke die Einführung eines flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns. Zitat, der in der nächsten Wahlperiode auf 10 Euro erhöht wird. Zitat Ende. Wir vermuten, dass mit dieser Formulierung ein Konflikt mit den Gewerkschaften umgangen werden soll, die bei ihrer jetzigen Mindestlohnkampagne einen gesetzlichen Mindestlohn von 7,50 Euro verlangen. Frankreich, um an dieser Stelle nur ein Beispiel zu nennen, hat den gesetzlichen Mindestlohn längst und liegt dort mittlerweile bei 9 Euro. Exportvorteile durch Dumpinglöhne. Diese Logik hat sich unzweifelhaft auch in den Köpfen vieler Gewerkschaftsbürokratinnen und Bürokraten eingegraben. Außerdem will die Partei Die Linke den Mindestlohn jährlich mindestens an der Inflationsrate angleichen. Höhere tarifliche Mindestlöhne seien in den betreffenden Branchen für allgemein verbindlich zu erklären. Weiter soll die Vergabe von öffentlichen Aufträgen von der Einhaltung sozialer und ökologischer Kriterien abhängig gemacht werden, wozu die Zahlung von Tariflöhnen bzw. die Einhaltung der gesetzlichen Mindestlöhne gehören sollen. Außerdem gehörten 1-Euro-Jobs in tariflich bezahlte Stellen umgewandelt.
Die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung, unserer Meinung nach das wirksamste Mittel gegen Massenarbeitslosigkeit, Richtschnur hierbei sollte neben der Frage der tatsächlichen Bedürfnisse einer Gesellschaft, auch die müssten ja erstmal demokratisch geklärt werden, die Produktivitätsentwicklung sein, wird im Programm der Linken zwar erhoben, aber doch sehr moderat. Sie fordert die Senkung der gesetzlichen Höchstarbeitszeit auf regelmäßig 40 Stunden die Woche und der tariflichen Arbeitszeit auf 35 Stunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich. Letzteres immerhin mit dem Zusatzzitat und weitere tarifliche Arbeitszeitverkürzungen. Um die tarifliche 35-Stunden-Woche gab es schon große gewerkschaftliche Kämpfe in den 80er Jahren. Seither ist die Produktivität der deutschen Wirtschaft doch erheblich fortgeschritten. Die Lehren aus diesen Kämpfen ziehend, fordert die Linke einen Ausbau der Mitbestimmungsrechte der Lohnabhängigen in den Betrieben, auch damit sich Arbeitszeitverkürzung tatsächlich in die Schaffung neuer Arbeitsplätze niederschlägt und nicht in Arbeitsverdichtung für die Altbeschäftigten. Überhaupt fordert die Linke die Ausweitung der gewerkschaftlichen Rechte bis hin zu dem Recht auf politischen Streik.
Nach Ansicht der Partei Die Linke müssen die internationalen Finanzmärkte re-reguliert werden. Dazu müssten auf internationaler Ebene Zielzonen für Wechselkurse eingeführt werden, um jene Wechselkursspekulationen, die in der jüngeren Vergangenheit so oft katastrophale Effekte für ganze nationale Ökonomien gehabt haben, auszutrocknen, ohne dass diese gänzlich unveränderbar würden. Steueroasen gehörten wirklich geschlossen, Leerverkäufe, außerbilanzielle Zweckgesellschaften, Derivate, Hedgefonds und Private Equity Gesellschaften verboten. Außerdem will die Linke eine Börsenumsatzsteuer am Finanzplatz Deutschland und möglichst international einführen.
Das sind ja nun zunächst mal ordentliche Vorgaben für die zweite sozialdemokratische Partei. Zumindest ist sie dies ja noch von ihrem Namen her. Und das hat deren Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier oder von uns aus, wenn es denn hilft, auch nur Frank Steinmeier. Jedenfalls hat er das gemerkt. Und so versprach er jüngst dem Volke, alle übertrumpfend, wenn es ihn denn nur wähle, dann gehöre die Arbeitslosigkeit alsbald der Vergangenheit an. Hat dem Agenda 2010 Architekten bislang nur keiner glauben wollen. Werfen wir also mal einen Blick in das Wahlprogramm der SPD. Oder zunächst mal auf das Programm der SPD, genauer gesagt auf das Titelblatt des Programms. Auf diesem steht zu lesen, sozial und demokratisch. Anpacken für Deutschland. Das Regierungsprogramm der SPD. Richtig gehört. Das Regierungsprogramm der SPD. Wie soll Mensch das nennen? Optimistisch oder großmäulig? Nachdem die SPD einer rot-rot-grünen Koalition im Bund eine Absage erteilt hat, bliebe die einzige realistische Regierungsoption der SPD nur die Große Koalition, wie es ausschaut. Eher so als gerupfter Juniorpartner mit vielleicht ebenfalls geschwächten Unionsparteien. Und wir erinnern uns, eine zentrale Wahlkampfparole der SPD bei den letzten Bundestagswahlen war: Nein zur Merkel-Steuer. Gemeint war die Forderung von CDU und CSU nach einer Erhöhung der Mehrwertsteuer um 2 Prozentpunkte. Nach den Wahlen trat die SPD in Koalitionsverhandlungen mit den Unionsparteien ein und heraus kam eine 3-prozentige Erhöhung der Mehrwertsteuer. Aber beim nächsten Mal, wenn es denn eins gibt, wird sicherlich alles besser.
Dass die SPD zu Anfang ihres Programms feststellt, dass das marktradikale Zeitalter gescheitert sei, ohne darüber zu reden, dass sie für dieses seit nunmehr 3 Legislaturperioden Regierungsverantwortung trägt, geschenkt. Richtig dreist wird es eine Seite später, wenn es heißt:
Wir wollen, dass alle Menschen ein selbstbestimmtes Leben führen können, einen gerecht bezahlten Arbeitsplatz haben und Aufstieg durch Bildung möglich ist.
Wie es um die Aufstiegsmöglichkeiten von Kindern aus der unteren Klasse bestellt ist, ist durch unzählige Bildungsberichte inzwischen Allgemeingut. Interessant an diesem Satz mag eher sein, was die SPD wohl unter einem gerecht bezahlten Arbeitsplatz versteht. Nach dem Memorandum 2009 arbeiten mittlerweile mindestens 9 Millionen Menschen im Niedriglohnsektor. Das sind ein Viertel aller abhängig Beschäftigten. Die Gründe für diesen sich in den letzten Jahren rasant ausbreitenden Niedriglohnsektor sind neben der abnehmenden Tarifbindung und Outsourcing die Zunahme von Leiharbeit aufgrund von diesbezüglichen Liberalisierungsmaßnahmen, Stichwort Hartz I. Der Anstieg von sogenannten Minijobs, Stichwort Hartz II. Und die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe, 1-Euro-Jobs sowie die verschärften Zumutbarkeitsregeln, Stichwort Hartz IV. Diese Gesetze wurden unter der Regierungsverantwortung von SPD und Grünen mithilfe einer ganz großen Koalition im Parlament ohne die PDS verabschiedet. But nobody is perfect. Hat die SPD also mit der Feststellung, dass das marktradikale Zeitalter gescheitert sei, ihre Fehler erkannt und leistet Abbitte? Hören wir sie selbst und zitieren aus Seite 6 ihres Programms.
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben in den letzten 10 Jahren in der Regierung gezeigt, dass wir den Mut zur Verantwortung haben. Wir sind schwierigen Entscheidungen nicht ausgewichen. Wir haben seit 1998 die Fenster mutig aufgestoßen und das Land positiv verändert.
In der Tat. Schlimm muss es um die SPD bestellt sein, wenn sie jetzt schon Mut zum Fenster öffnen braucht. Was ist überhaupt mit dem verhinderten Literaten Müntefering los? Die Atomenergie ist ein Flugzeug ohne Landebahn. Ja, das waren noch Metaphern, die uns begeisterten. Höre unsere Sendung zu Gorleben vom November letzten Jahres. Doch weiter mit Ernst. Auf Seite 7 lesen wir zur Finanzkrise folgende Sätze.
Das unverantwortliche und zum Teil skrupellose Handeln an den internationalen Finanzmärkten hat die Welt in eine schwere wirtschaftliche Krise gestoßen. Deutschland als eines der wichtigsten Industrieländer bleibt davon nicht verschont.
Einmal davon abgesehen, dass der sozialdemokratische Finanzminister Peer Steinbrück noch letzten Herbst behauptete, die Finanzkrise sei im Wesentlichen ein Problem der USA und Krisenprognostiker seien therapiebedürftig, hat die SPD trotz des eingetretenen Desasters die Gefährlichkeit ihrer zusammen mit den anderen Bundestagsfraktionen, von der Linkspartei jetzt einmal abgesehen, betriebenen merkantilistischen Politik der Aushöhlung des Binnenmarktes und der einseitigen Orientierung auf den Export bis heute überhaupt nicht erkannt. Und einer völligen Amnesie scheint sie anheimgefallen zu sein bezüglich ihres Beitrages zur Deregulierung der Finanzmärkte. Zwei besonders markante Gesetze seien hier noch einmal in Erinnerung gerufen, beide verabschiedet in der Regierungsära von SPD und Grünen. Das 4. Finanzmarktförderungsgesetz vom Juni 2002 und das Investmentmodernisierungsgesetz vom Dezember 2003. Mit diesen wurden die legalen Spekulationsmöglichkeiten für Kapitalanlagegesellschaften erheblich erweitert und die Gründung von Zweckgesellschaften außerhalb der Bankbilanzen ermöglicht. Mit diesen operierten auch die Landesbanken mit hochspekulativen Derivaten mit den bekannten Ergebnissen. Dementsprechend mager fallen auch die konkreten und effektiven Vorschläge zur Re-Regulierung der Finanzmärkte im Programm der SPD aus. Wir haben eigentlich nur eine gefunden, nämlich dass es in Zukunft keine Geschäfte mehr außerhalb der Bilanz geben dürfe. Das ist sicherlich richtig. Aber auch angesichts der gewaltigen, nunmehr von Staaten und deren Notenbanken in die Finanzmärkte gepressten Geldsummen geradezu beängstigend wenig. Und auch wieder repräsentativ. Betrachtet menschlich die mageren Ergebnisse des G20-Treffens in London Anfang April, und nach dem, was gestern über das Treffen der Finanzminister in London bekannt wurde, wird es auch in Zukunft so mager bleiben. Wenn dieses Business as usual tatsächlich so weitergeht, und danach schaut es so aus, wird sich die nächste, noch gewaltigere Finanzblase bilden und platzen. Und was dann? Auch die Re-Regulierungsvorschläge von Bündnis 90 Die Grünen nehmen sich bescheiden aus. Steueroasen gehörten abgeschafft, was eine gemeinsame europäische Aufgabe sei. Darüber hinaus müsste es einen automatischen Informationsaustausch über Kapitaleinkünfte geben. Außerdem wollen die Grünen die Einführung einer europäischen Finanzumsatzsteuer. Weiter will Bündnis 90 die Grünen prüfen, Zitat,
ob eine Wiedereinführung der Besteuerung von Gewinnen aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen sinnvoll ist.
Tja, wer hat die wohl abgeschafft? Und was mag den einzigen Attac-Sprecher Sven Giegold dazu gebracht haben, sich vor solcher Blöße zu binden? Geradezu schizophren mutet im SPD-Programm folgende Aussage zur Konjunkturpolitik an.
In einer konjunkturellen Ausnahmesituation muss der Staat entschieden und gezielt mit einer antizyklischen Finanzpolitik, also mit zusätzlichen staatlichen Ausgaben für eine begrenzte Zeit, gegensteuern. Er kann die fehlende private Nachfrage zumindest teilweise auffangen, um so eine Brücke zum nächsten Aufschwung zu bauen.
Das muss menschlich doch einmal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist erst einige Wochen her, dass die SPD vorneweg dabei war, mit der Schuldenbremse eine solche antizyklische Politik grundgesetzlich zu verbieten. Doch wie sagte schon Mark Twain?
Manchmal frage ich mich, ob die Welt von klugen Leuten regiert wird, die uns zum Narren halten, oder von Schwachköpfen, die es ernst meinen.
Tja, und das fragt sich Mark Twain nicht alleine. Ein öffentliches Investitionsprogramm, das auch nur ansatzweise in die Richtung der Partei Die Linke geht, ist im SPD-Programm nicht vorgesehen. Was die Arbeitsmarktpolitik anbelangt, will die SPD die gleiche Bezahlung für Leiharbeit nach, Zitat, einer angemessenen Einarbeitungszeit. Wie lang die allerdings sein soll, sagt das SPD-Programm nicht. Auch die Grünen und die Partei Die Linke wollen den gleichen Lohn für Leiharbeit. Letztere will diese aber stärker begrenzen als die Grünen und die SPD. Gänzlich abschaffen will sie die Leiharbeit jedoch auch nicht. Wie die Partei Die Linke will auch die SPD einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn. Die Höhe gibt sie mit 7,50 Euro an. Darauf hat sich auch Bündnis 90 die Grünen verständigt. Wie sich das im europäischen Vergleich ausnimmt, darüber sprachen wir schon. Eine jährliche Angleichung an die Inflationsrate, wie im Programm der Linkspartei gefordert, die die Höhe des Mindestlohnes im Übrigen bei 10 Euro ansiedelt, ist im SPD-Programm nicht vorgesehen. Im Programm der Grünen bleibt dieser Punkt vage. Die Hartz-Gesetze will die SPD ebenso wenig wie Bündnis 90 die Grünen zurücknehmen. Die Grünen wollen lediglich eine Aufstockung der Hartz-IV-Regelsätze auf 420 Euro für Erwachsene. Außerdem wollen Bündnis 90 die Grünen die Regelsätze für Kinder und Jugendliche auf eine neue Berechnungsgrundlage stellen, die, Zitat, ihre tatsächlichen Bedarfe berücksichtigt. Damit sagt diese Partei übrigens indirekt, dass sie in der Regierungsverantwortung mit der SPD Regelsätze für Kinder und Jugendliche einführte, die für diese hinten und vorne nicht reichten. Findet sich zumindest ein Wort der Entschuldigung an die betroffenen Kinder dafür, die der Partei laut ihres Programms doch so sehr am Herzen liegt, eher friert die Hölle zu. Auch die Rente mit 67 wollen SPD und Bündnis 90 die Grünen beibehalten, die die Partei Die Linke abschaffen will, die zudem noch die Rückkehr zur alten Rentenformel fordert. Weiter schlägt die SPD die Anhebung des Spitzensteuersatzes als befristeten Bildungssoli vor, und zwar auf 47%. Bündnis 90, die Grünen, wollen den Spitzensteuersatz generell auf 45% anheben, die Partei Die Linke ja wie gesagt auf jene 53%, auf der er vor der rot-grünen Steuerreform in 2000 einmal war. Dass sich Bündnis 90 die Grünen in ihrem über 220-seitigen Programm genannten Roman, mit dem sie das Wahlvolk zu beglücken sucht, ebenso vergangenheitskritisch zeigt wie die SPD, verwundert nach dem bisher Gehörten nicht wirklich. Zitat:
In der Krise müssen jene, die mehr schultern können, auch mehr tragen. Allemal dann, wenn sie in der Vergangenheit von fehlender Regulierung besonders profitiert haben. Das betrifft allemal jene Nutznießer der neoliberalen Ideologie, die dazu beigetragen haben, dass es überhaupt so weit kommen konnte und wir heute weltweit vor dem größten wirtschaftlichen Scherbenhaufen der Nachkriegszeit stehen.
Kein kritisches Wort zur eigenen diesbezüglichen Politik. Zu der in Regierungsverantwortung mit der SPD vollzogenen steuerlichen Umverteilung von unten nach oben und der damit einhergehenden Austrocknung der Staatsfinanzen, zu einer Steuerpolitik, die damit wie mit dem Einstieg in die private Rentenversicherung das internationale Spielcasino weiter befeuerte, kein kritisches Wort zu ihrer Politik der Deregulierung der Finanzmärkte und der Arbeitsmärkte mit der Konsequenz eines nahezu explodierenden Niedriglohnsektors, was zusammen mit der Ruinierung der Staatsfinanzen zur Erodierung des Binnenmarktes führte. Und von einer wirklichen Kurskorrektur ihrer Politik kann die Rede auch nicht sein.
Über kreditfinanzierte staatliche Nachfrageprogramme weiß diese Partei Folgendes zu sagen.
Wir haben dieses Geld von unseren Kindern nur geborgt.
Von unseren Kindern? Diese Gemeinheit hatten selbst wir vom Trotzfunk den Grünen bisher nicht nachgesagt. Wir sind empört. Die Kleinen einfach so, um ihr Erspartes zu bringen. Wir werden uns gleich bei unserem jüngsten Redaktionsmitglied erkundigen, um was für eine Summe es sich dabei handelt. Und da dachten wir bislang, die Kredite hätte sich der Staat bei den Banken und auf den Finanzmärkten besorgt und müsse an die Schuldtitelinhaber und Inhaberinnen dafür ordentlich Zinsen latzen. Nee, so wird Mensch doch an allen Ecken und Enden fair. Na, Sie wissen schon.
Es gibt Sätze wie der folgende im Programm von Bündnis 90 Die Grünen. Da kann Mensch sich nicht entscheiden, wie Mensch ihn nennen soll. Einfach nur dumm oder feist obszön. Auf Seite 18 lesen wir:
Schon heute gefährdet der Klimawandel die wirtschaftliche Existenz von vielen und führt dazu, dass mehr Menschen als jemals zuvor auf der Welt hungern.
Dass der Klimawandel schon jetzt krasse soziale und wirtschaftliche Folgen zeitigt, haben wir zuletzt im Trotzfunk am Beispiel Kuba studiert. Und dass sich dies in Zukunft noch entsetzlich steigern wird, wenn nicht bald die Klimatreibgase drastisch reduziert werden, auch dies ist unbestritten. Die Behauptung aber, dass wegen des Klimawandels schon jetzt mehr Menschen auf der Welt hungern als jemals zuvor, ist schlicht Irreführung. Stolz wurden im Jahr 2000 die Millenniumsziele verkündet, die eine Halbierung des Welthungers vorsahen, ohne übrigens explizit zu sagen, was eigentlich mit der anderen Hälfte geschehen soll, obwohl der UN-Ernährungsbeauftragte John Ziegler immer wieder darauf hinwies, dass die Produktivität der gegenwärtigen Agrarökonomie ausreiche, auch 9 Milliarden Menschen befriedigend zu ernähren. 0,7% gemessen am Sozialprodukt versprachen die reichen Länder an Entwicklungshilfe zu zahlen. Geschah dies denn unter Rot-Grün? Nein, vielmehr blieb Mensch Lichtjahre davon entfernt. Und der größte Teil der sogenannten Entwicklungshilfe diente obendrein noch den heimischen Wirtschaftsinteressen. Wurde unter Rot-Grün denn die Agrarsubventionspolitik mit ihren verheerenden Folgen für die nunmehr platt konkurrierten Bauern in den Trikontländern gestoppt, beziehungsweise setzte sich diese Bundesregierung in der EU dafür nachhaltig ein? Wo denken wir hin? Wir erwarten vom derzeitigen Parlamentspersonal bis auf wenige Ausnahmen bestimmt nicht, die ökonomischen Gesamtzusammenhänge der Welthungerkatastrophe oder vielmehr Verbrechens erklären zu können. Wir erwarten schließlich von einem Papagei auch nicht, dass er uns Goethes Zauberlehrling rezitiert. Dass aber der Grund dafür, warum im letzten Jahr die Zahl der weltweit Hungernden nach langen Stagnationsjahren noch einmal zu traurigen Rekord explodiert ist, mit der Konsequenz von förmlichen Hungerrevolten in zahlreichen Ländern, in dem Hype um den sogenannten Biosprit und den damit zusammenhängenden Spekulationen auf den Agrarrohstoffmärkten zu suchen ist. Und jetzt ausnahmsweise mal nicht im Klimawandel. Das sollte Mensch denn aber doch mitgeschnitten haben. Merkels Kumpel, für den sie Geburtstagsfeten im Kanzleramt ausrichtet, der weiß natürlich sowas. Wie bewarb die Deutsche Bank inmitten der Hausse der Agrarrohstoffpreise ihren Agriculture Eurofonds? Freuen sie sich auch über steigende Preise? So ist er, der Kapitalismus. Vor nunmehr rund 170 Jahren schrieb übrigens der junge Friedrich Engels in seinen Umrissen zu einer Kritik der Nationalökonomie:
Die ewige Schwankung der Preise, wie sie durch das Konkurrenzverhältnis geschaffen wird, entzieht dem Handel vollends die letzte Spur von Sittlichkeit. Von Wert ist keine Rede mehr. Dasselbe System, das auf den Wert so viel Gewicht zu legen scheint, dass der Abstraktion des Wertes im Gelde die Ehre einer besonderen Existenz gibt, dieselbe System zerstört durch die Konkurrenz aller inhärenten Wert und verändert das Wertverhältnis aller Dinge gegeneinander täglich und stündlich. Wo bleibt in diesem Strudel die Möglichkeit eines auf sittlicher Grundlage beruhenden Austausches? In diesem fortwährenden Auf und Ab muss jeder suchen, den günstigsten Augenblick zum Kauf und Verkauf zu treffen. Jeder muss Spekulant werden, das heißt ernten, wo er nicht gesät hat, durch den Verlust anderer sich bereichern, auf das Unglück anderer kalkulieren oder den Zufall für sich gewinnen lassen. Der Spekulant rechnet immer auf Unglücksfälle, insbesondere auf Missernten. Er benutzt alles, wie zum Beispiel seinerzeit den Brand von New York und der Kulminationspunkte der Unsittlichkeit ist die Börsenspekulation in Fonds, wodurch die Geschichte und in ihr die Menschheit zum Mittel herabgesetzt wird, um die Habgier des kalkulierenden oder hasardierenden Spekulanten zu befriedigen.
Doch schweifen wir zurück in die Niederungen dessen, was sich zurzeit Wahlkampf nennt. Das Programm von Bündnis 90, die Grünen, spricht immer wieder in Anlehnung an die Wirtschaftspolitik unter Franklin Delano Roosevelt von einem New Green Deal, dessen Kern die ökologische Modernisierung der Gesellschaft sei, durch die in den nächsten 4 Jahren 1 Million neuer Jobs geschaffen werde, und zwar indem Zukunftsinvestitionen vorgezogen werden. Was aber die Frage nach der Dimension dieser vorgezogenen Zukunftsinvestitionen angeht, bleibt das Programm Antwort schuldig. Für uns hört sich dieses ganze, das Programm durchziehende Gerede von dem grünen neuen Gesellschaftsvertrag in dieser Wahrheit nach mehr an, als es tatsächlich ist. Sozusagen eine Wortblase, und wir wissen ja inzwischen um das Schicksal von Blasen.
Eine Absage seitens der SPD an eine Koalition auf Bundesebene hätte es wohl nicht wirklich bedurft. Dafür liegen die Programme von SPD und Grünen auf der einen Seite und Linkspartei auf der anderen Seite wirtschafts- und sozialpolitisch viel zu weit auseinander. Und dabei haben wir die außenpolitischen Vorstellungen der Parteien hier gar nicht behandelt. Die Partei Die Linke will den sofortigen Truppenabzug und raus aus der NATO. Beides ist mit den Grünen und der SPD nicht zu machen. Eine reale Kursumkehr der zuerst genannten Parteien gegenüber ihrer Regierungspolitik vermochten wir nicht festzustellen. Wer die von der Partei Die Linke gemachten Politikvorschläge realisiert sehen will, wird dies ohne massiven außerparlamentarischen Druck, vor allem in den Betrieben, nicht bekommen. Das Wahlprogramm der FDP lässt sich leicht zusammenfassen: Privatisieren, deregulieren, Steuern runter. Und was eine Koalition aus Unionspartei und FDP bringen könnte, zeigt ein Papier aus dem Hause Gutenberg, über das die Frankfurter Rundschau Mitte August berichtete. In diesem Papier des CSU-Wirtschaftsministers Karl Theodor zu Gutenberg wird die Entlastung von Unternehmen, die Senkung der Lohnnebenkosten, die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und Erleichterungen beim Naturschutz gefordert. Mindestlöhne, in welcher Form auch immer, also auch die derzeitigen, in einigen wenigen Branchen geltenden, lehnt das Papier ab. Das Weitere denken Sie sich selber.
So, dummerweise habe ich etwas vergessen zu Hause, nämlich die Literaturangaben, die ich euch noch mitgeben wollte. Muss ich jetzt ein bisschen aus dem Gedächtnis reportieren. Also zum einen wäre da der ISW-Report Bilanz der Großen Koalition. Der ISW-Report Bilanz der Großen Koalition zu nennen, geht einfach auf die Internetseite vom ISW. Dort sind diese Titel erhalten. Weiter zu empfehlen wäre Kai Eicker-Wolf, Stefan Korzell und andere. Das Buch heißt In gemeinsamer Verantwortung, ist dieses Jahr herausgekommen, ein gewerkschaftsnahes Buch. Und natürlich, last but not least, das Memorandum 2009 der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik. Naja, und dann natürlich noch die Programme der Parteien.